이제 게임에서 이제 잘 나와가지고.
So, liebe Freunde und Genossen, also mein Thema ist ja immer der deutsche Imperialismus und die EU, aktuelle Entwicklungen. Ich werde heute kurz mal einen Überblick geben über das, was in dem letzten Jahr so gelaufen ist, also seit wir uns hier zum letzten Mal getroffen haben. Ich werde dann nochmal auf Zypern etwas näher eingehen und zum Schluss etwas kürzer als gedacht, weil das vom Jörg gestern auch schon angesprochen worden ist, nochmal auf die Rüstungsproduktion, also den Bereich, wo ja das Werkzeug hergestellt wird, das man notfalls braucht, falls die ganze Sache noch etwas zugespitzter ist. Das werde ich dann etwas kürzen, aber wir werden sowieso sehen, wie weit wir überhaupt zu einer Stunde kommen. Okay, also bis zum Sommer 2012 spitzte sich die Lage in der Eurozone beständig zu. Griechenland steuert auf Bankrott zu, so die SZ am 23.07., doch die deutsche Regierung lehnt ein neues Hilfspaket ab. Wieder Zitat, der Euro auf dem Weg nach unten, die Krise spitzt sich zu, in ganz Europa brechen die Aktienkurse ein, ebenfalls im Juli. Die Renditen für 10-jährige italienische Staatsanleihen stiegen auf über 6,35%, die spanische auf über 7,5%. Das heißt, es ist dann etwas, wo die Staaten kaum mehr irgendwie ihre Zinsen überhaupt bedienen können. Spaniens Banken brauchen dringend bis zu 100 Milliarden Euro. Die haben ganz viele faule Kredite, Immobilienkredite in ihren Büchern. Da die spanische Regierung und ihre politischen Vertreter verhindern will, dass Spanien einen Hilfsantrag stellen muss und dadurch einen großen Teil seiner Souveränität verliert, außerdem die Staatsschulden nicht weiter erhöhen will, ist ihre Forderung, die Banken direkt zu unterstützen. Also nicht über die Staaten, dort Gelder hin und die dann an die Banken, sondern die Banken sollen durch den Rettungsfonds direkt unterstützt werden. Es wird zwar viel auf einen der vielen Gipfel in diesem Sommer, Ende Juni, auf Druck vor allem Frankreichs, Italiens, Spaniens und vor allem auch auf Druck der bedrohlichen wirtschaftlichen Verhältnisse beschlossen, dies zu ermöglichen. Doch die Bundesregierung legt sich auch hier quer, indem sie den Beschluss nachträglich anders auslegt. Eine Unterstützung direkt der Banken über den Rettungsfonds ESM sei erst möglich, wenn es eine europäische Bankenaufsicht gäbe, was in den Verhandlungen durch die deutsche Regierung wiederum ständig hinausgezögert wird. Außerdem müsse das Land trotzdem einen Hilfsantrag stellen. Keine Rettung, so die bekannte Haltung, ohne dass sich das Land unter das Spardiktat begibt und damit einen großen Teil seiner Souveränität aufgibt. Der bereits beschlossene Rettungsfonds ESM, also das heißt Europäischer Stabilitätsmechanismus, schöner Name, kann nicht ratifiziert werden, weil erst das Bundesverfassungsgericht entscheiden muss, ob er mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Bundesregierung nimmt die permanente Zuspitzung der Krise durch die ständige Hinausschiebung von Gegenmaßnahmen hin, ist jedoch im Interesse der deutschen Monopolbourgeoisie die Durchsetzung der deutschen Interessen nach Vorherrschaft wichtiger als alles andere. Außerdem trifft es ja immer erstmal die anderen, schwächt deren Bourgeoisie. Keiner mochte damals noch darauf wetten, dass die Eurozone nicht unmittelbar auseinanderbricht. Der Ölkonzern Shell zog vorsichtshalber schon einmal 15 Milliarden Dollar aus Europa ab und verlagerte sie in die USA. Erst die in der BRD heftig angefeindete Ankündigung Draghis, das ist der Chef der Europäischen Zentralbank, alles zur Rettung des Euro tun zu wollen und notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen, beruhigte die Märkte für Staatsanleihen etwas. Doch die Krise schwelte weiter. Die Heftigkeit der Auseinandersetzungen unter den Vertretern der EU-Staaten, wie auch innerhalb Deutschlands, nahm kein Ende. Markus Söder, bayerischer Finanzminister und CSU, forderte an Griechenland ein Exempel zu statuieren und es aus der Eurozone zu drängen. Spanien und Italien sollten sehen, was passiere, wenn man seine Schulden nicht bezahle. Zitat, hier gilt eine alte Regel vom Bergsteigen, wenn jemand an deinem Seil hängt und dabei ist, dich mit in den Abgrund zu reißen, musst du das Seil kappen. Und Irgendwann müsse jeder bei Mama ausziehen. Bundeswirtschaftsminister Rösler behauptete, ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone habe seinen Schrecken verloren. Eine Meinung, die er mit Seehofer teilt. Seehofer ist bayerischer Ministerpräsident. CSU-Generalsekretär Dobrindt, das ist sowieso so eine, ja, forderte Jean-Claude Juncker, den damals noch amtierenden Chef der Eurogruppe, zum Rücktritt auf, weil dieser gewagt hatte, Deutschland zu kritisieren. Jetzt erst einmal Dobrindt. Deutschland als Teil der Krise zu bezeichnen, das ist an Unverfrorenheit nicht mehr zu überbieten. Juncker hatte in einem Interview mit der SZ gesagt, jetzt Zitat, wieso eigentlich erlaubt sich Deutschland den Luxus, andauernd Innenpolitik in Sachen Eurofragen zu machen? Warum behandelt Deutschland die Eurozone wie eine Filiale? Und er warnte, vergessen geglaubte nationale Ressentiments schwimmen sehr dicht an der Oberfläche. Mehr als 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg liegen sie nicht kilometerweit, sondern nur Zentimeter tief unter der Oberfläche. Das treibt mich besonders um. Geschichte ist abrufbare Gegenwart. Die Art und Weise, in der deutsche Medien und Provinzartisten, deswegen war der Söder so sauer, die Art und Weise, wie diese Typen da über Griechenland herfallen, habe ich mir genauso wenig vorstellen können wie die brutale Reaktion aus Griechenland mit den Nazi-Symbolen. Im Jahr dieses Jahres wiederholte Juncker seine Warnung, diesmal in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, doch dazu später. Anfang September, nachdem die Europäische Zentralbank gegen die Stimme des Bundesbankchefs Weidmann die Ankündigung Draghis, im Notfall unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen, beschlossen hatte, unter der Voraussetzung allerdings, dass die betroffenen Staaten sich einem Reform-, sprich Sparprogramm unterziehen, stellte der CSU-Politiker Gauweiler kurz vor dem angekündigten Urteil des Verfassungsgerichtes über die Verfassungsmäßigkeit von ESM und Fiskalpakt einen neuerlichen Eilantrag. Er verlangte, die Ratifizierung des ESM-Vertrages so lange zu untersagen, bis die Europäische Zentralbank ihren Beschluss revidiert habe. Das Bundesverfassungsgericht verwarf diesen Antrag, wie es auch die Klagen über eine einstweilige Verfügung bezüglich ESM und Fiskalpakt abweist. Der ESM kann in Kraft treten. Vorsitzender wird selbstverständlich ein Deutscher, Klaus Regling. Der war vorher schon in Griechenland tätig. Die deutsche Monopolbourgeoisie und ihre staatlichen Vertreter will in ihrer Mehrheit nach wie vor weder den Euro noch die EU zerschlagen, wie sich auch in einer Ende August von großen Konzernstiftungen initiierten Kampagne »Ich will Europa« zeigte. Bei dieser Kampagne haben mitgemacht Bertelsmann Stiftung, Bosch Stiftung, Quandt Stiftung, Allianz, Hertie, VW, Daimler. Also schon die größeren. Vorsitzender wurde dann übrigens Gauck von dieser »Ich will Europa«. Stelle ich mir immer eine schöne, habe ich zum Öse schon gesagt, stelle ich mir immer eine schöne Karikatur vor. Ich will Europa und dann sitzen da so zum Beispiel VW-Chefs und was weiß ich und ich will Europa. Dahinter so ein kleiner Messier mit so einem Panzer, der da irgendwo so anruft. Na gut, okay. So, jetzt bin ich natürlich aus meinem Satz raus, aber das macht ja nichts. Also die wollen in ihrer Mehrheit den Euro. Und deswegen hat auch das Bundesverfassungsgericht entsprechend entschieden, weil ein anderes Urteil hätte letztendlich bedeutet, dass die Eurozone wirklich vor einem Problem gestanden wäre. Doch die Bourgeoisie will die Vorteile, die sie aus EU und Währungsunion gezogen hat und zieht, auch behalten. Und zwar als Konkurrenzvorteil gegenüber der Monopolbourgeoisie der anderen imperialistischen Staaten. Das heißt aber, sie will möglichst wenig für das Fortbestehen dieser gemeinsamen Währung bezahlen. Ein Widerspruch, den die Bourgeoisie nicht lösen kann, den sie aber versucht zu lösen, indem sie danach strebt, diese EU völlig zu beherrschen, ihren Diktaten zu unterwerfen, sie als Filialen zu behandeln. Das ist der Kern, der auch auf dem Hintergrund der Zuspitzung der wirtschaftlichen Krise in fast allen EU-Staaten immer heftiger werdenden Auseinandersetzungen zwischen den Staatsvertretern des Euroraumes bzw. der EU. Aus diesem Grunde ziehen sich auch die Verhandlungen um weitere Kredite an Griechenland bis fast Ende des Jahres 2012 hin. Griechenland ist inzwischen in einem Ausmaß verschuldet, dass IWF und EU-Kommission die Deutschen drängen, Griechenland ein weiteres Mal Schulden zu erlassen. Doch das will Schäuble ganz und gar nicht. Hatten vor dem ersten Schuldenschnitt, bei dem beschlossen worden ist, dass nur die privaten Gläubiger zahlen sollten, die deutschen Banken ihre griechischen Staatspapiere schon im großen Maße rechtzeitig abgestoßen, waren es jetzt vor allem die staatlichen Gläubiger und damit auch der deutsche Staat, die dadurch zur Kasse gebeten worden wären. Schäuble setzte schließlich durch, dass der griechische Staat den noch verbliebenen privaten Gläubigern, unter anderem zypriotische Banken, aber da komme ich dann später dazu, mit dem vom Rettungsschirm gewährten Krediten die eigenen Staatspapiere zu einem Bruchteil des Nennwerts abkauft, um so seine Schulden zumindest formal zu verringern. Gleichzeitig wurden den Griechen nun weitere Bedingungen bis hin zu ganz konkreten Maßnahmen diktiert, wie zum Beispiel die Verlängerung der Arbeitszeiten, die Dauer von Ruhepausen, aber auch bis wann welcher Hafen welches Energieunternehmen verkauft sein muss. Doch ein Zugeständnis mussten Merkel und Schäuble machen, zumal da die griechische Regierung ernsthaft begann, Reparationsleistungen vom Nachfolgestaat des faschistischen Deutschen Reiches zu fordern und sich angesichts der sich gegen die Merkel-Regierung zunehmend formierenden Bündnisse zwischen Hollande, also dem französischen Präsidenten, Monti, Italien und Rajoy, Spanien, wohl auch Hoffnungen auf Unterstützung machte. Schäuble musste einen Teil der Zinsen, fast 1 Milliarde Euro, die Kreditanstalt für Wiederaufbau auf die griechischen Staatspapiere zog, an Griechenland zurückzahlen. Man darf nicht vergessen, es handelt sich nach wie vor nicht um geschenktes Geld, sondern um Kredite, für die der griechische Staat Zinsen bezahlen muss, und zwar sehr viel höhere, als Deutschland für seine Staatspapiere bezahlt. Trotzdem jammerte die Presse, dass nun erstmals der deutsche Steuerzahler direkt belastet werde, obwohl aus diesem die griechischen Zinsen ja nun wirklich nicht herausgepresst worden sind. Gleichzeitig mit den Auseinandersetzungen um die Griechenlandhilfe geht das Gezerre um die Bankenaufsicht weiter, deren Verabschiedung doch Voraussetzung für Gelder an die spanischen Banken sein soll. Ich möchte hier kurz darauf eingehen, was es mit dieser Bankenaufsicht, die ja ein erster Schritt hier hin zu einer Bankenunion sein soll, auf sich hat. Die Bankenunion soll aus 3 Säulen bestehen, der bereits genannten Bankenaufsicht als erste, sowie einer zentralen Institution zur Abwicklung geschäftsunfähiger Banken, ein Abwicklungsfonds, also ein europäischer, und ein Fonds einer gemeinsamen Einlagensicherung. Die Einlagensicherung ist das berühmte Versprechen, dass Sparer unter 100.000 nicht zur Kasse gebeten werden. Die Bankenunion ist keine Idee der deutschen Regierung, sondern wurde von der EU-Kommission im Zuge der Krise 2007-2008 und der Milliardensummen, die damals für Bankenrettungen aufgebracht werden mussten und so einige Staaten an den Rand des Ruins brachten, ins Spiel gebracht. Die Vertreter des deutschen Imperialismus zögerten die Verhandlungen darüber ständig hinaus. Schließlich geht es dabei um viel. Spielen die Banken bzw. das hinter ihnen stehende Finanzkapital doch eine wesentliche Rolle in der kapitalistischen Wirtschaft. Eine Bankenaufsicht hat notfalls Einsicht in die Bücher, kann in die Geschäfte eingreifen, kennt Miteigentümer und Kreditnehmer, kann Maßnahmen festlegen, um eine Pleite abzuwenden oder die Bank abwickeln, wenn man beschließt, ihr diese Befugnisse zu übertragen. Doch wenn man das beschließt, gilt es formal für die Banken in allen den Vertrag unterzeichnenden Staaten und nicht nur für die Banken, die man kontrollieren will. Gegen Letzteres hat die deutsche Regierung nicht, selbstverständlich nichts, wirft sie doch den Staaten vor, sich nicht an die bereits jetzt aufgestellten gemeinsamen Regeln zu halten. Und Jane, einer der beiden jetzigen Chefs der Deutschen Bank, hat ja gerade noch einmal verkündet, jetzt gerade, dass es möglich sein muss, dass Banken pleite gehen. Er meint damit nicht die Deutsche Bank selbstverständlich, sondern die Konkurrenz, denn schließlich, da haben wir gestern schon drüber geredet, muss ja irgendwie Kapital vernichtet werden in diesem Konkurrenzkampf. Kapital ist einfach zu viel da. Es geht immer darum, dass möglichst das bei der Konkurrenz vernichtet wird und nicht bei sich selber. Auf diesem Hintergrund ist der heftige Kampf zu sehen, der schon über den ersten Schritt die Bankenaufsicht stattfindet. Am 13. Dezember einigten sich dann die Finanzminister der meisten EU-Staaten, ausgestiegen ist gleich Großbritannien, Schweden und die Tschechische Republik, auf eine gesetzliche Grundlage nach Stunden des Kampfes um Bedingungen, die den heimischen Bankensektor bzw. der heimischen Bourgeoisie möglichst wenig schadeten. Die Minister seien, jetzt Zitat, völlig zwanghaft auf die Verteidigung nationaler Interessen konzentriert, zitiert die SZ einen hohen EU-Diplomaten. Schäuble konnte sich in wesentlichen Punkten durchsetzen. Nur die großen, systemrelevanten und die bereits staatlich gestützten Banken sollen der europäischen Aufsicht unterliegen, die deutschen Sparkassen und Volksbanken in der Regel also nicht. Laut SZ vom 13.12. betrifft dieser Beschluss ein Fünftel aller deutschen Banken, darunter die Deutsche Bank, die Commerzbank, die DZ-Bank und die großen Landesbanken, während alle französischen Banken betroffen sein sollen. Was an anderer Stelle versteckt zu erfahren war, auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine der größten Banken der BRD inzwischen, fällt nicht unter die Aufsicht der EZB. Ein großer Teil deutscher Banken bleibt also unter deutscher Oberhoheit. Auch eine Trennung bei der EZB zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht wurde beschlossen, ebenfalls eine Forderung Schäubles im Sinne der deutschen Monopolbourgeoisie, wohl auf dem Hintergrund der häufigen Minderheitenposition des deutschen Bundesbankchefs im EZB-Rat zu sehen, sowie eine Konkretisierung dieses Rahmenbeschlusses erst bis 2014. Bis dahin, so mag das Kalkül sein, fließt noch viel Wasser den Bach hinunter. Ein Kommentar in der SZ stellte fest, jede Abweichung vom Berliner Gestaltungsplan hat kaum eine Chance auf Verwirklichung. Die Bankenaufsicht und der übergreifende Reformplan des EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy wurden so lange glatt geschliffen, bis sie den Vorstellungen der Bundesregierung entsprachen. Schnell mal zu diesem übergreifenden Reformplan. Das war auch noch so eine Auseinandersetzung, die permanent läuft. Es gibt eine Gruppe von Staaten, das sind wieder vor allem so diese südlichen Staaten aus Frankreich, Spanien, Italien. Die fordern, dass neben diesen ganzen Spardiktaten in der EU Gelder zur Verfügung gestellt wird, um, wie man so schön sagt, das Wachstum zu fördern. Eine Forderung war zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung. Was klar ist, das heißt, dass die Staaten, die jetzt eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit haben wollen, dass der deutsche Imperialismus mitzahlt, weil er ist ja auch mitverantwortlich, so das Kalkül, und nicht sie, diese ganzen Gelder alleine aufbringen müssen. Diese Reformpläne werden aber permanent abgeschmettert durch den deutschen Imperialismus. Dieser SZ-Kommentar warnt weiter, sich auf das Sprichwort vom Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht, beziehend, dass diese Politik der permanenten Durchsetzung deutscher Interessen die Gefahr birgt, jetzt wieder direktes Zitat, dass der Krug in Scherben liegt, ehe die neue Europakonstruktion steht. Einen Monat später zitiert die SZ einen Berater von Hollande mit dem Vorwurf, Deutschland geriere sich als Hegemon. Deutschland wolle Regeln bestimmen, die für ganz Europa gelten, nur nicht für sich selbst. Was auf dem Hintergrund zu sehen ist, dass Frankreich stets darauf gedrungen hat, dass wenn schon zentrale Aufsicht, alle Banken unter die europäische Aufsicht fallen müssen. Und die Deutschen ja immer wollten, dass eben nur ein Teil. Und sich ja auch durchgesetzt haben. Die Gefahr des Bruchs der EU, konkret hervorgerufen durch den alten Drang des deutschen Imperialismus, Europa letztendlich zu beherrschen, sehen also längst nicht mehr nur wir. Übrigens, auf dem Treffen der EU-Finanzminister im April jetzt, schaffte es Schäuble, die Bankenunion in weite Ferne, wenn nicht gar in die Unendlichkeit zu verschieben. Er setzte durch, ganz anders als beim Fiskalpakt, ich weiß nicht, ihr erinnert euch, den hat man letztes Mal, wo es darum ging, dass alle sparen müssen, und wenn sie es nicht tun, verklagt werden können und Geld zahlen und so weiter. Er setzte durch, dass die Bankenunion im Vertrag von Lissabon eine gesetzliche Grundlage haben müsse und dieser deshalb geändert werden müsse. Beim Fiskalpakt war davon nicht die Rede, der wurde außerhalb verabschiedet. Doch ein Aufschnüren des Vertrags von Lissabon will derzeit keiner, außer London. ist doch höchst unsicher, ob er jemals wieder zugeschnürt werden kann. Es gab dann ein kurzes Zwischenhoch. Es war wirklich kurz. Und zwar, als sich von Spätherbst 2012 bis Anfang 2013 die Lage im Euroraum auf der Oberfläche etwas zu beruhigen schien. Die Auseinandersetzungen hierzulande über den Rausch mit Griechenlands oder gar den Austritt der BRD aus der gemeinsamen Währung verstummten etwas, zumindest was die öffentliche Berichterstattung darüber betraf. Die EU erhielt den Friedensnobelpreis, könnt ihr euch sicher noch alle erinnern, und Schäuble bekannte sich anders als bisher deutlich zum Verbleib Griechenlands in der Eurozone. Das und die Ankündigung der EZB, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen, führte dazu, dass wieder Kapital in Staatsanleihen angelegt wurde und die extrem hohen Zinsen für sogenannte Krisenländer sanken. Die Leistungsbilanzdefizit der Krisenstaaten verringerte sich etwas, was Merkel und Co. stolz gegen die nicht mehr verstummende Kritik an den harten Spardiktaten als Beweis für die Richtigkeit der deutschen Haltung präsentierten. Ursachen, so sagten sie, sei die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit dieser Staaten durch gesunkene Lohnstückkosten in Griechenland, Portugal und Spanien um 5-10%. Was die Herrschaften verschweigen, ist die Tatsache, dass die sinkenden Leistungsbilanzdefizite nur darauf zurückzuführen sind, dass diese Staaten aufgrund der rasanten Verarmung der Völker und des Rückgangs der Industrieproduktion viel weniger importieren und nicht darauf, dass sie mehr exportieren. Das ist logisch, dann sinkt sie auch. In Wirklichkeit beruhigte sich nichts. Schon im Januar 2013 verkündete der britische Premierminister Cameron in einer Rede, dass er die Verträge von Lissabon neu verhandeln will, weg von der Verlagerung von immer mehr Kompetenzen nach Brüssel. Das britische Volk soll 2017 darüber abstimmen, ab inklusive der Option für einen Austritt Großbritanniens aus der EU zu stimmen. Ein europäischer Bundesstaat unter deutscher Vorherrschaft, das ist ganz und gar nicht das Ziel der Herrschenden in England, das sie mit der EU verbinden. Ende Februar spiegelten die Wahlergebnisse in Italien und die folgenden 2 Monate dauernden Auseinandersetzungen um eine Regierungsbildung zum einen die zutiefst krisenhafte Entwicklung dort wider. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Jahre 2012 um 2,4%, die Industrieproduktion ist um 7% eingebrochen. Jeden Tag gehen 1000 italienische Firmen in die Insolvenz, die Erwerbslosigkeit steigt vor allem unter den Jugendlichen. Löhne werden in vielen Betrieben nur mehr in Raten gezahlt. Die Wirtschaft ist seit 2007 stärker gesunken als in den Jahren zwischen 1929 und 34, wie die SZ berichtet. Zum anderen wurden in den Wahlergebnissen auch dort die Fliehkräfte aus der Währungsunion deutlich, hervorgerufen durch das die Wirtschaftskrise vertiefende hegemoniale Gebaren des deutschen Imperialismus. Die auch und vor allem auf deutschen Druck eingesetzte Monti-Regierung und deren Erfüllung deutscher Sparvorgaben bekam kaum Stimmen, während die frisch aus der Taufe gehobene kleinbürgerliche Bewegung Cinque Stelle, die einen Austritt Italiens aus der Eurozone im Programm erhob, für die hiesige Medienlandschaft überraschend viele Stimmen erhielt. Ebenso konnte der totgeglaubte Berlusconi und seine PDL mit seinen Versprechen, die deutsch diktierten Sparauflagen bei einer Wiederwahl rückgängig zu machen, wieder erheblich viele Stimmen auf sich vereinigen. Die sozialdemokratische PD wurde schließlich, nachdem ihr Spitzenmann ausgetauscht wurde, nachdem man sich lange nicht auf einen Kandidaten für einen Staatspräsidenten einigen konnte und nach 5 Wahlgängen der Alte weitermachen musste, in eine große Koalition mit der PDL gezwungen. In Italien seit Jahrzehnten das erste Mal überhaupt so eine große Koalition und überhaupt das erste Mal mit faschistischen Kräften aus dem rechten Parteienbündnis. So macht man sie wieder hochfähig, ganz nach dem Muster, wie 2000 die Haider-Partei in Österreich durch die von Stoiber angeratene Koalition mit ihr durch die ÖVP hochfähig gemacht worden ist. Begleitet wurde dieses Gezerre um eine Regierungsbildung durch drohende Worte aus Berlin. Zitat: Wenn in Italien wichtige politische Akteure über eine Umkehr der Reformen oder gar den Austritt Italiens aus der Währungsunion diskutieren und in der Folge die Zinsen für italienische Staatsanleihen steigen, dann kann und darf dies kein Grund für Interventionen der Notenbank sein, warnte Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, die Italiener und gleichzeitig auch den Chef der EZB. Noch einige Tage zuvor hatte Monti auf dem Hintergrund der Zypernkrise vor einem Zerbrechen der Eurozone gewarnt. Sollte an der rigiden Spar- und Reformpolitik festgehalten werden? Die Antwort der deutschen Verantwortlichen ist nur noch ein noch aggressiveres, offen hegemoniales Durchgreifen. Das ganze Jahr über war auch geprägt durch Auseinandersetzung mit den französischen Vertretern der Monopolbourgeoisie dort. Frankreich ist inzwischen auch heftig in die Krise geraten. Und jetzt habe ich nochmal Zahlen, also die sind aus der SZ, ich habe sie nicht sonst verifizieren können. Aber ich will es jetzt trotzdem hier nochmal, weil es zumindest eine Tendenz sagen, es geht wieder um die Industrieproduktion, die wir gestern schon hatten. Da hieß es, Frankreichs Industrie hatte 2000 noch einen Anteil von 18% am Bruttosozialprodukt und 2011 betrug der nur mehr 12,5%. Das heißt, ein rapider Rückgang, der natürlich durch die permanente Konkurrenz mit dem deutschen Imperialismus zustande gekommen ist. In Deutschland ist der Anteil der Industrieproduktion immerhin noch 26,2%, also um sehr vieles höher. So wie auch die Marktanteile Frankreichs extrem zurückgegangen sind. Von daher kann man in der deutschen Presse seit einem halben Jahr permanente Belehrungen Frankreichs lesen, wie es seinen Haushalt oder wie es wieder wettbewerbsfähig wird, dass es die Agenda 2010 durchsetzen muss und so weiter und so fort. Und jetzt ganz konkret geht es um die Auseinandersetzung nochmal, dass Frankreich diese 3% nicht einhalten kann an Neuverschuldung, weil es einfach mehr aufnehmen muss. Ja, und Hollande nur gesagt hat, er wird keinen Sparhaushalt unterschreiben. Und jetzt wird das Spannende dabei sein, die EU-Kommission hat gesagt, okay, Frankreich ist in der Rezession, muss heuer nicht erfüllen und das muss jetzt noch vom EU-Rat, also von den Ministern entschieden werden, dass das auch so sein darf. Und die Merkel hat nur gesagt, man muss sehen, ob man das so entscheiden kann, weil schließlich muss Frankreich irgendwann mal seine Hausaufgaben machen. Ja. Gut, also das ist der Hintergrund zwischen Frankreich und Deutschland, der permanent läuft. Die Achse Frankreich-Deutschland, klagen alle, läuft inzwischen nicht so gut. Es kam der Schlag gegen Zypern. Vorneweg, seit dem griechischen Schuldenschnitt im Herbst 2011 war klar, dass dieser die zypriotischen Banken in eine erhebliche Notlage bringt, hatten diese doch viele griechische Staatsanleihen in ihren Büchern und waren auch sonst durch Kredite an griechische Unternehmen in großem Ausmaß von der Krise in Griechenland betroffen. Es war auch klar, dass der zypriotische Staat nicht in der Lage ist, diese alleine zu retten, also diese Banken. 4,2 Milliarden Euro verloren die Banken alleine durch den Schuldenschnitt. Für ein Land mit nicht einmal 1 Million Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 17 Milliarden Euro eine ungeheure Summe. Die zweitgrößte Bank des Landes, die Laike Bank, musste im Sommer 2012 zu 85% verstaatlicht werden, Kapital, das der zypriotische Staat selbst aufnehmen musste. Nun kam auch der damalige Staatspräsident Dimitris Christofias von der linken Partei des werktätigen Volkes, AKEL heißt die, der genau dies verhindern wollte, nicht mehr umhin, einen Antrag auf Kredite aus dem Euro-Rettungsfonds in Höhe von 17 Milliarden Euro zu stellen. Die Verhandlungen mit den EU-Gremien und den IWF begannen. Nun sind 17 Milliarden Euro für unser Eins eine unvorstellbar große Summe. Gemessen an den Summen, die in den letzten Jahren im Zuge von Banken- und Staatenrettungen und so weiter über den Tisch gegangen sind, ist das jedoch ein Klacks. Nur zum Vergleich, allein der Profit von VW im letzten Jahr, eines einzigen deutschen Monopols, war um 5 Milliarden höher als diese beantragten 17 Milliarden. VW hat 22 Milliarden Profit gemacht. Doch die Herrschaften zierten sich und dabei natürlich vor allem die Deutschen. Es wurden die nun schon üblichen Bedingungen gefordert, Privatisierungen der Staatsunternehmen, Einsparungen auf Kosten der Arbeiter und Kleinbürger und gleichzeitig stets in Frage gestellt, ob man Zypern überhaupt unterstützen solle. Noch bis in den März hinein stellte Schäuble die Frage in den Raum, ob denn Zypern überhaupt systemrelevant für die Währungsunion sei, also überhaupt Kredite erhalten solle. Schäuble erklärte Anfang Januar, solange der Präsident sagt, Privatisierungen kommen überhaupt nicht in Frage, das hat der Präsident von der Merkel auch so gesagt, solange sie nicht klar machen, dass sie sich an Geldwäscheregeln halten, haben wir kein Bedürfnis nach einem Wettlauf darum, wer schneller bereit ist, etwas zu tun. Weil man Rückhalt und vor allem Ruhe an der Heimatfront braucht, will man ein weiteres Land knechten und sei es auch ein so kleines wie Zypern, wurde die nächste Kampagne aufgebaut. Was in Griechenland der Schlendrian, die Faulheit, die Korruption waren, für die die braven deutschen Steuerzahler nun buckeln mussten, werden in Zypern die russischen Oligarchen und deren Schwarzgeld auf den zypriotischen Banken, für das ehrlich und hart erworbene deutsche Geld herhalten soll. Solche Figuren wie Markus Ferber, Europaabgeordneter der CSU, verlangen Garantien, dass wir den Bürgern Zyperns helfen und nicht russischen Oligarchen. Ist doch wirklich schön. Vergessen in unserer doch so freien und kritischen Presse, vergessen bei unserer sogenannten Opposition aus Grünen und SPD, dass sowohl CSU wie CDU geradezu Experten in Fragen schwarzer Kassen und Geldwäsche sind. Doch statt Stäuble und Co. ihre verlogene Moral um die Ohren zu schlagen, schließlich wäre es ja Wahljahr, es wäre eine gute Gelegenheit, blasen SPD und Grüne in das gleiche Horn und verkünden, sie würden ein Hilfspaket für Zypern nur zustimmen können, wenn Zypern rigoros gegen Geldwäsche vorgehe. Dann nutzt es nichts, dass der zypriotische Staatspräsident, bevor er unter dem Druck der Geldgeber abgewählt worden ist, Fairness erbittet und sich gegen die Schwarzgeldhetze zur Wehr setzt. Dass er erklärt, wie die Schieflage der Banken entstanden ist und Steuersätze und sämtliche Finanzregeln im Zuge des EU-Eintritts, der war 2004, im Rahmen der Osterweiterung und der Aufnahme in die Währungsunion 2008, von den Experten der EU geprüft und akzeptiert worden seien. Da nutzte es nichts, wie der Parlamentspräsident Omiro in einem Interview mit der Wiener Zeitung berichtet, dass noch wenige Tage vor den Beschlüssen in Brüssel im März Abgeordnete aller Parteien des Deutschen Bundestages in Zypern waren und ihnen Dokumente vorgelegt worden sind, die beweisen, dass die Vorwürfe gegen Zypern so haltlos sind. Die Bundestagsabgeordneten haben die Beweise einfach ignoriert, so Omiro. Es konnte nichts nutzen, denn um Fakten ging es gar nicht. Als Merkel und Schäuble Anfang März plötzlich umschwenkten und Merkel erklärte, es wäre unverantwortlich, Nikosia sich selbst zu überlassen und dann mal, Zitat, gucken, was passiert, da war gleichzeitig schon die Rede davon, dass Spareinlagen über 100.000 Euro zur Finanzierung herangezogen werden sollten und das Hilfspaket auf keinen Fall 17 Milliarden Euro, sondern eher nur 10 Milliarden Euro umfassen soll. Und dann kam jene Nacht, die wohl, falls noch vorhanden, die letzten Illusionen der EU-Politiker und Diplomaten über eine Solidarität der EU-Staaten zerstörten. Jene Nacht, in dem die zypriotischen Regierungsmitglieder in den K.O.-Schlag der Deutschen liefen, wie das der Guardian beschrieb. Jene Nacht, in der die Heranziehung aller Einlagen, auch der kleinen Sparer, beschlossen worden ist, was hinterher keiner gewesen sein soll, schon gar nicht Schäuble, und die zypriotischen Verhandlungsführer, der neue Finanzminister Saris und der neue Staatspräsident Anastasiadis, also jetzt die beiden von der konservativen Ecke, von Schäuble derartig in die Mangel genommen und erpresst worden sind, dass seither der Ärger über die Hegemonie der Deutschen auch in der bürgerlichen Presse nicht mehr verheimlicht werden kann. Schäuble war es auf jeden Fall, der darauf bestanden hat, dass Zypern selbst 7 Milliarden aufbringen muss und mit Frau Lagarde vom IWF die Heranziehung von Gutachten über 100.000 Euro mit 30-40% sowie die Beteiligung der Eigentümer von Vorzugsanleihen der beiden größten Banken forderten. Da waren, so berichtet die SZ, die spanischen, französischen, italienischen und luxemburgischen Verhandlungsführer noch dagegen. Schäuble soll auf 18% runtergegangen sein. Da wollte der zypriotische Finanzminister gehen. Und dann wurde im kleinen Kreis, bestehend aus Schäuble, Lagarde, Saris, dem EU-Kommissarin, dem französischen Finanzminister, dem Eurogruppenchef Dijsselbloem und Jörg Asmussen von der EZB weiter verhandelt und Sari schließlich die Pistole an den Kopf gedrückt, wie es der maltesische Finanzminister in der maltesischen Presse ausdrückte, indem Asmussen erklärte, die EZB stelle ab sofort keine Gelder mehr für die Banken, für deren Liquidität zur Verfügung, wenn Saris nicht einwillige. Da gaben die zypriotischen Politiker auf. Ich habe das jetzt mal deswegen so ausführlich beschrieben, weil man sich klar machen muss, was da permanent hinter den Kulissen eigentlich läuft. Ja? Dass das nur mehr Unterdrückung, Erpressung und was weiß ich was alles ist. Und zwar in einem Maß, dass es inzwischen eben dagegen auch Widerstand gibt innerhalb der EU. Das Parlament in Zypern stimmte geschlossen dagegen. Das erste Mal in der Rettungsgeschichte, dass ein Land geschlossen dagegen stimmt. Die Regierung suchte, nachdem auch Putin zwar höchst verärgert über das Ganze, da die russische Regierung überhaupt nicht mit einbezogen worden ist, es sich aber trotzdem nicht zum Retter aufschwingen wollte, nach nationalen Alternativen. Doch diese wurden nicht akzeptiert. Schließlich wurde eine Woche später zwar die Beteiligung der kleinen Sparer zurückgenommen, aber für den zypriotischen Staat und deren Bourgeoisie noch Schlimmeres beschlossen. Einlagen über 100.000 Euro werden mit 30-50% herangezogen, inzwischen sollen es weit über 60% sein, was daran liegt, dass nicht mehr so viel Kapital auf den Banken ist, wie sie eigentlich gedacht haben, weil die ja nicht blöd sind und ihr Geld abziehen so schnell wie möglich. In dem Moment, wo das Gerücht aufgekommen ist, die zweitgrößte Bank, Laiki, wird abgewickelt. Vorher sollte sie in eine Bad Bank und einen gesunden Teil aufgespalten werden. Ein Teil wird von der Bank of Cyprus übernommen, die die Schulden der Laiki an die EZB in Höhe von 9,2 Milliarden Euro zurückzahlen muss. Schäuble hat auch schon mal eben damit gezeigt, wie man ganz ohne Bankenunion Banken zerschlagen kann. Das ist, glaube ich, ihm der liebere Weg. Zypern erhält 10 Milliarden Euro über den ESM, die aber nicht zur Sanierung der Banken verwendet werden dürfe. Schäuble sagte hinterher, alles sei so gekommen, wie er es immer schon gewollt habe. Der zypriotische Parlamentspräsident Omiro schätzt in dem bereits erwähnten Interview das Ziel des Ganzen so ein. Zyperns Banken- und Finanzsektor soll zerstört und ein Präzedenzfall geschaffen werden. Fragt sich, warum? Zypern ist bisher noch weniger als Griechenland es vor 2010 war, überwiegend deutsche Einflusszone. Weder was den Waren noch den Kapitalexport betrifft, liegt Deutschland dort an der Spitze. Bis 1960 britische Kolonie hat neben Griechenland als Haupthandelspartner der britische Imperialismus die Nase vorn. So war auch die HSCB, eine britische Großbank, seit Anfang der 70er Jahre bis 2006 maßgeblich an der Laiki Bank beteiligt. Diese Bank hat so einige Filialen oder Töchter auf dem Balkan, in Griechenland, sowie in Serbien, der Ukraine, wie auch enge Verbindungen zu russischen Banken. Außerdem besitzt Großbritannien zwei Militärbasen auf Zypern. Zypern als Finanz- und Bankenplatz mit geringen Steuern und hohen Zinsen für Einlagen, vor allem von britischen und russischen Kapitalanlegern genutzt, wurde aber im jetzigen Ausmaß erst im Zuge der Beitrittsverhandlungen zur EU in den 90er Jahren aufgebaut. Einst Agrarland und mit einer Industrie, die vor allem heimische Produkte verarbeitete oder als verlängerte Werkbank diente, Textilindustrie, und vorhandene Erze schürfte, wie das typisch ist für solch kleine, völlig abhängige kapitalistische Länder, wurde die Landwirtschaft aufgrund der fallenden Einfuhrschranken im Zuge der Beitrittsverhandlungen und schließlich der Aufgabe der eigenen Währung zurückgedrängt. Betrug der Anteil der Landwirtschaft 1990 noch 10% des Bruttoinlandprodukts und der der Industrie 34%, waren es 1997 4,3 und 22,8% und 2010 nur noch 2,3 beziehungsweise 16,4%. Also permanenter Rückgang. Dafür war der sogenannte Dienstleistungsbereich Tourismus und Finanzdienstleistungen auf 81,3% Anteil am Bruttoinlandsprodukt angewachsen. Da mag Herr Schäuble den überdimensionierten Finanzplatz rügen und eine Änderung dieses Geschäftsmodells einfordern, das hat er getan, doch die Möglichkeiten der nationalen Bourgeoisie zu Reichtum zu kommen, sind unabhängig vom großen Kapital nun einfach mal gering. Was jetzt auf Druck der deutschen Regierung beschlossen wurde und am 30.04. mit der hauchdünnen Mehrheit von 2 Stimmen im zypriotischen Parlament angenommen worden ist, bedeutet auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, das die Zerstörung der zypriotischen Wirtschaft zur Folge haben wird. Zypern braucht inzwischen nicht mehr nur 17 Milliarden, sondern 22 Milliarden Euro, was wohl auch auf diesen Kapitalabfluss zurückzuführen ist. Also es kann nicht mehr so viel Geld von den Einliegern genommen werden, weil es nicht mehr da ist. Soll also 12 Milliarden selbst aufbringen. Woher, außer das Land auf dem Rücken der Arbeiter und restlichen Bauern, der kleinen Bourgeoisie kaputt zu sparen. 6.000 Bankangestellte verlieren allein aufgrund der Schließung der Laiki ihren Job. Der Schlag gegen Zypern trifft also nicht wesentlich deutsches Kapital. Er trifft britische und russische Kapitalanleger, er schwächt den Einfluss des britischen Imperialismus und nimmt russischem Kapital einen Stützpunkt innerhalb der Europäischen Währungsunion, von dem aus große russische Konzerne wie Rosneft oder Nornickel ihre Geschäfte abgewickelt haben, wie russische Journalisten in einer Beilage der SZ vom 3.4.2013 beschrieben. Über die Kredite aus dem ESM, über die zwangsläufig folgenden Diktate der Troika, wird dagegen der deutsche Imperialismus nun seinen Einfluss auf Zypern ausüben. Auch wenn Zypern als Absatzmarkt wenig interessant ist, auch wenn es außer den vor seinen Küsten entdeckten Gasvorkommen wenig Bodenschätze hat, so zählt doch schon alleine die Verschiebung der Kräfteverhältnisse auf dieser Insel direkt vor den Küsten des von Krisen gebeutelten Nahen Ostens. Lenin beschrieb das damals so in dem Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, dass es für den Imperialismus wesentlich ist, der Wettkampf einiger Großmächte in ihrem Streben nach Hegemonie, das heißt nach Eroberung von Ländern, nicht so sehr direkt für sich, als vielmehr zur Schwächung des Gegners und Untergrabung seiner Hegemonie. Also es geht gar nicht darum, dass man selber das immer alles hat, sondern es geht darum, dass der andere nicht hat. Und nicht zu vergessen, es wurde damit ein Exempel für all die anderen Staaten exerziert, die jetzt schon oder in Zukunft auf Kredite aus dem ESM angewiesen sind. Zitat: Aber Zypern eignet sich besonders dafür, die Lektion für Griechenland, Portugal, Spanien und Italien zu veranschaulichen, setzt Haushaltskürzungen und Steuererhöhungen durch und folgt den Anweisungen aus Berlin. So sehen es die oben erwähnten russischen Journalisten und nicht nur diese. Eine Drohung, um die wachsende Unzufriedenheit auch der Regierungen vieler EU-Staaten mit den deutschen Spardiktaten zum Schweigen zu bringen. Und diese wachsende Unzufriedenheit hat ihre Gründe. Jetzt nur mal ganz kurz, der Lars hat es gestern auch schon angesprochen. Die Jugendarbeitslosigkeit in der Eurozone liegt durchschnittlich bei fast 24%, also durchschnittlich. In Griechenland und Spanien sind es über die Hälfte der Jugendlichen, die erwerbslos sind. In Portugal und in Italien ist sie auf ein Drittel angewachsen. Die ILO, das ist die Internationale Arbeitsorganisation, warnt bereits vor sozialen Unruhen. Und es ist kein Ende absehbar. Auch Länder wie Belgien, die Niederlande, Frankreich, England stecken in der Rezession. Slowenien ist der nächste Kandidat für den Euro-Rettungsschirm. Viele Unternehmen dort können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Die Lage in Italien habe ich schon angesprochen. Und Griechenlands Wirtschaft ist seit Beginn der Krise um 25% abgestürzt. Das heißt um ein Viertel. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist heftig. Es ist nicht so, dass die Merkel-Regierung nicht sehen würde, was das für Folgen haben kann. Die SZ zitiert jemanden aus den Regierungskreisen, die lassen sich dann ja immer nicht nennen, wenn sie nicht wollen, mit der Aussage, wenn 2014 kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei, dann wird der Druck der Straße so groß, dass der Eurozone endgültig die Zerreißprobe droht. Doch die Antwort des deutschen Imperialismus darauf sind eben immer offenere, aggressivere Maßnahmen im Streben nach Hegemonie, nach Unterwerfung. Und diese spitzen wiederum die Widersprüche innerhalb der EU weiter zu. Der zypriotische Parlamentspräsident Omiro erklärt, eine Hegemonie dieser Art wird katastrophale Folgen nach sich ziehen. Sie fördert nicht den politischen Zusammenhalt, sondern vertieft die Kluft in der EU. Und das nicht nur auf der ökonomischen und politischen Ebene, sondern eben auch auf dieser Ebene, wo die Werkzeuge hergestellt werden um notfalls militärisch gegeneinander vorzugehen. So, ich gehe jetzt auf diese ganze IADS-Sache nur kurz ein, weil wir da gestern schon drüber geredet haben. Außerdem hoffe ich, das so fertig zu machen, dass das dann als eigener Artikel in der nächsten Katz ist, dann könnt ihr es danach lesen. Vor allem, weil es auch schon spät ist. Also, es ist ja so, eigentlich war das, was da im Herbst 2012 stattfand, eine höchst erstaunliche Angelegenheit. Tom Enders, der deutsche Vorstandsvorsitzende von IADS, ihr wisst alle, was IADS ist. Okay. Also, IADS. Moment, dann fange ich mal woanders an. Erinnern wir uns, 14 Jahre ist es nun her, als Daimler und ihr Miteigentümer, die Deutsche Bank, den Zusammenschluss der Daimler-Tochter DASA war das, die Werke, die sozusagen die ganze Rüstungsangelegenheiten, vor allem was Flugzeuge und so weiter und so fort, in sich vereinigt hat, mit der französischen Aerospatial zu IADS durch Drohungen sich ansonsten mit der spanischen CASA zusammenzutun erzwungen hatten. Also es ging darum, sozusagen, dass Daimler wollte, dass DASA und die französische Aerospatial sich zusammenzutun, um ein Gegengewicht gegen die amerikanische Rüstung zu formieren. Damals hat DPA den Zweck dieses Zusammenwachsens in einer Schlagzeile zusammengefasst, Europa contra Amerika. Und der Daimler-Chef hat gejubelt, der Zusammenschluss ist ein bahnbrechender industrieller Beitrag zum Zusammenwachsen Europas, insbesondere Frankreichs und Deutschlands. Also IADS ist dieser, wie nennt man so ein Ding? Es ist ein Konzern, der im Grunde aus mindestens zwei Konzernen und vielen anderen ringsherum noch besteht.
Das ist, was man als Trust bezeichnet.
Ja, sowas in der Regel, wo aber Deutschland und Frankreich einen gleichen Stimmenanteil haben und damit paritätisch besetzt sind sozusagen, damit keiner dem anderen übers Ohr hauen kann. Was sie natürlich ständig versuchen. So, gut, und der Tom Enders, der ist jetzt eben inzwischen Vorstandsvorsitzender von IADS, hat verkündet, er will mit der britischen BAE Systems fusionieren. Das ist die britische Rüstungsflugfirma. Und so den ewigen Konkurrenten Boeing überholen. Also genau das, was eigentlich der Zweck der EU sein soll. Es sollte ein weltweit größter Rüstungskonzern entstehen und dem US-amerikanischen Imperialismus, also Boeing, soll überholt werden. Doch der Deal platzte, und zwar letztendlich am Widerstand der deutschen Regierung, des geschäftsführenden Ausschusses der deutschen Monopole. Schließlich geht es um Rüstung und da wird deutlich, dass es keine europäischen Interessen, sondern deutsche, französische und britische Interessen gibt. Und so wurden, soweit es aus der bürgerlichen Berichterstattung hervorgeht, zunächst einmal auch aus allen diesen Staaten Bedenken und Skepsis angemeldet, bis hin zu den USA, für die BAE Systems zu den wichtigsten Zulieferern des Kampfflugzeugs Joint Strike Fighter zählt, und nicht gewillt ist, bisher nur mit IAE Systems geteilte Technologie auch noch mit IADS zu teilen. Die Chefs der beiden Konzerne betonten, man merkt schon, also da ist Großbritannien, es spiegelt sich alles das wieder, was man sonst auch kennt, Großbritannien im Bündnis mit der USA, notfalls immer, und da ist auf der anderen Seite Frankreich und Deutschland, deren Bündnis eben so eine Sache ist, die da im Moment gerade ziemlich bröselt. Die Chefs der beiden Konzerne betonten deshalb angesichts der sich abzeichnenden Widersprüche, wir sind sehr darauf bedacht, Vereinbarungen zu finden, die die Sicherheitsinteressen der Regierungen wahren, mit denen wir zusammenarbeiten. Dies gilt insbesondere für Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die EU. Obwohl, wie die SZ am 11.10. berichtete, also 2012, sich Frankreich und England dem Vernehmen nach deutlich angenähert hätten, die britische Regierung, die eine goldene Aktie an BAE und damit ein Vetorecht besitzt, einen Anteil von jeweils 9% für die beiden Staaten akzeptiert hätte, Es nutzte nichts. Knappe 14 Tage später musste der IADS-Chef eingestehen, Zitat, dass ich nicht mit so heftigen Widerständen gegen diesen Zusammenschluss gerechnet habe, vor allem nicht aus Berlin. Die politischen Hürden hätten sich trotz starker Bemühungen seitens der französischen und britischen Regierungen als unüberwindbar erwiesen. So, jetzt lasse ich mal den ganzen geschichtlichen Teil und wie das da hingekommen ist aus. Ich rede auch schon wieder fast eine Stunde. Nur ganz kurz, es gab zwischendrin, vor allem seit der Krise, immer wieder Bemühungen von Seiten Daimlers, dass es seinen Anteil, also es war nämlich so, ich muss das kurz sagen, Frankreich hat sozusagen als Staat ein Aktienpaket gehabt, ein großes mit 15% und 7,5% ein französischer Konzern. Und bei uns war es so, dass Daimler sozusagen die gesamtkapitalistischen Interessen vertreten hat und 22,5% der Aktien hatte. Im Zuge der Krise nun wollte Daimler dieses Paket loshaben, weil er das Geld brauchte für was anderes, nämlich für seine Autos. Außerdem, wie ich jetzt gerade gelesen habe, inzwischen hat er nämlich keine mehr, ganz rührend, weil er das Image eines Rüstungskonzerns loswerden wollte. Wir sind wirklich sehr zart beseitet, unseren Konzernherrn. Okay, gut, also 22,5% auf deutscher Seite, vertreten durch Daimler, 22,5% Anteil auf französischer Seite, vertreten durch den französischen Staat direkt, die sich das gar nicht haben nehmen lassen, und Lachatère, das ist der Konzern, der die anderen 7,5% hatte. Und Daimler wollte seine Aktien loswerden. So, das muss man bei der ganzen Sache noch wissen. So, nun also der gescheiterte Versuch des IADS-Managements mit BAE Systems zu fusionieren. Anders hatte sich mit dieser Fusion nicht nur versprochen, endgültig Boeing zu überholen, sondern auch in Zeiten gedeckelter oder gar sinkender Rüstungsausgaben in den EU-Staaten auf dem US-amerikanischen Rüstungsmarkt besser Fuß zu fassen. Logisch, weil die britische Airways arbeitet ja mit den Amerikanern zusammen. Die Bundesregierung begründete ihre ablehnende Haltung gegen Kritik auch im eigenen Lande damit, es sei ihre Pflicht gewesen, deutsche Standortinteressen zu wahren. Schließlich ginge es um Schlüsseltechnologien und Arbeitsplätze, erklärte der Luft- und Raumfahrtkoordinator Peter Hinze. Man kann sich das Ganze nicht anders erklären, so wie auch Jörg zu keiner anderen Erklärung kommt, als dadurch, dass der geschäftsführende Ausschuss der deutschen Monopolbourgeoisie befürchtete, innerhalb eines fusionierten Flug- und Rüstungskonzerns durch eine mögliche britisch-französische Koalition in die Minderheit zu geraten, auch wenn die Stimmrechte dieses zwischen deutschen und französischen Anteilseignern paritätisch aufgeteilt sind. Und da, wo der deutsche Imperialismus meint, er könnte solche Dinge nicht beherrschen und dazu ist er zu schwach, gleichzeitig gegen beide vorzugehen, ja, da macht er das Ganze nicht. Anlass zu dieser Befürchtung gab es in letzter Zeit durchaus, und jetzt komme ich nochmal kurz auf das, was der Jörg gestern erzählt hat, und diesen Artikel der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der eben mit Entente Cordiale überschrieben ist. Entente Cordiale heißt herzliches Einvernehmen. Und dieses herzliche Einvernehmen wurde 1903 zwischen Frankreich und Großbritannien geschlossen. Also immerhin 11 Jahre vor dem nächsten Weltkrieg. Das muss man sich auch immer merken. Es dauert schon seine Zeit, aber sie bauen schon ziemlich früh vor. Gegen die hegemonialen Absichten des deutschen Imperialismus. Damals war Bagdadbahn, Mannesmann wollte in die Marokko und so weiter, Flottenvorlagen, das war damals die ganze Situation, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da haben Deutschland und Frankreich eben dieses herzliche Einvernehmen geschlossen.
Deutschland und Frankreich.
England.
Ha? England und Frankreich.
England und Frankreich, genau. So, und jetzt lese ich nochmal kurz. Einleitend, was in diesem Artikel der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik geschrieben wird vor. Zitat, im November 2010 haben Frankreich und Großbritannien eine enge Kooperation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschlossen, die insbesondere Maßnahmen in den Bereichen Streitkräftekooperation, Rüstungsentwicklung und Produktion sowie Sicherheit der Nuklearwaffen umfasst. Lange Zeit wurden diese Vereinbarungen nicht zuletzt in Deutschland als bloßes Sparprogramm angesehen. Eine erste Bilanz macht jedoch deutlich, dass beide Partner große Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Kooperationsagenda erzielt und ihre Beziehungen weiter intensiviert haben. Schon diese Einleitung endet, wie auch die Schlussfolgerungen aus dieser Bilanz, dass sich die Bundesregierung dringend um dieses Problem kümmern muss, um eine endgültige Abkehr der beiden, also von Großbritannien und Frankreich, von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verhindern. Könnt ihr noch ein bisschen zuhören? Okay. Es ist durchaus interessant, sich dieses Papier etwas näher anzuschauen. Nachdem festgestellt wird, was aus Sicht der Autoren England und Frankreich trotz etlicher Gemeinsamkeiten, und da nennen die beiden, die drei Autoren sind es, glaube ich, der internationale Status als Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Atomwaffenmächte. Ja, das ist, sind die Gemeinsamkeiten. Was sie also trotz dieser Gemeinsamkeiten trennte, und da nennen sie, Frankreich setzte sich für den Aufbau von den USA autonomer militärischer Fähigkeiten auf EU-Ebene ein, während sich Großbritannien auf ein enges militärisches Bündnis mit dem US-Imperialismus konzentrierte. Also US-Imperialismus schreiben die natürlich nicht, aber das sage jetzt ich, aber vom Inhalt stimmt so. Wird auf den Kurswechsel Frankreichs bezüglich der NATO 2007 hingewiesen, der den traditionellen, jetzt wieder Zitat, traditionellen sicherheitspolitischen Gegensatz zwischen Frankreich und England zu überbrücken ermöglichte, so die Einschätzung dieser Journalisten oder Herren. Ich weiß gar nicht, was die machen. 2007, erinnern wir uns, war das Jahr um das Ringen des Vertrages von Lissabon, der dann Dezember 2007 abgeschlossen worden ist, in dem der deutsche Imperialismus seine Macht durch entsprechend mehr Stimmengewichtung durchsetzen konnte und sowohl Frankreich, aber vor allem auch England entsprechende Kröten schlucken musste. In diesem Jahr also kehrte Frankreich voll in die NATO zurück und legte so den Grundstein für eine engere französisch-britische Militärzusammenarbeit. 2010 beschlossen dann beide Regierungen weitreichende Vereinbarungen. Eine französisch-britische Eingreiftruppe mit eigenständigem Hauptquartier und der Verfügung über eigene Logistik und Unterstützungskräfte soll aufgebaut werden. Im Unterschied zur deutsch-französischen Brigade, so stellt die Bilanz fest, wäre diese Eingreiftruppe in der Lage, selbstständige Kampfeinsätze durchzuführen. Des Weiteren soll ein integrierter aeronavaler Flottenverband geschaffen werden, der sich um die Flugzeugträger beider Staaten gruppieren soll. Weiter wurde die gemeinsame Entwicklung von Drohnen, also diese unbemannten Mordwerkzeuge, und die Realisierung unbemannter Flugsysteme der nächsten Generation vereinbart. Geprüft werden soll auch, ob man nicht bei der Entwicklung militärischer Satellitenkommunikation zusammenarbeiten soll, also eine Abkehr von europäischem Satellitenprogramm Galileo. Und schließlich wollen beide Staaten in Absprache mit der US-Regierung, und dann haben wir gleich wieder alle drei westlichen Verbündeten gegen den deutschen Imperialismus in zwei Kriegen, auch im nuklearen Bereich zusammenarbeiten, was die Simulation von Atomwaffentests und die Qualitätskontrolle des Waffenmaterials betrifft. Es wird schon deutlich, dass die Vertreter des französischen und britischen Imperialismus nicht gerade von einer friedlichen Zukunft ausgehen. Offenkundig wurde dieses neuerliche herzliche Einvernehmen dann im Krieg gegen das libysche Volk. Das hat man aber gestern schon, das lasse ich jetzt aus. Im gleichen Jahr, 2011, vereinbarten beide Regierungen unter anderem die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von U-Booten. Und jetzt muss man wissen, der einst im Gespräch gewesene gemeinsame Kauf der U-Boot-Schmiede HDW durch Thales und ThyssenKrupp als Kern eines deutsch-französischen Werftenverbundes nach dem Vorbild IADS war 2004 daran gescheitert, dass die Deutschen sich unbedingt die Mehrheit sichern wollten, was die Franzosen nicht wollten. Jetzt also Frankreich, England. Im Februar 2012 trafen die britische und die französische Regierung eine weitere Entscheidung mit weitreichenden Folgen, wie das DGAP-Papier warnt. Sie beschlossen, dass BAE Systems und Dassault ist eine französische Rüstungsfirma, die bilateralen Projekte zum Bau umbenannter Flugsysteme verwirklichen sollen und nicht etwa der deutsch-französische Konzern EADS. Damit ist das EADS-Projekt Talarion ein deutsch-französisch-italienisches Drohnenprojekt, aus dem sich nun Frankreich zurückgezogen hat, gefährdet, so die Einschätzung. Die Autoren des Artikels Entente Cordiale enden mit der Aufforderung an die Verantwortlichen in Deutschland, eine endgültige Abkehr der beiden von der GSVP, also der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, zu verhindern. Das Nein der Bundesregierung zu der Fusion zwischen EADS und BAE Systems zeigt, dass zumindest ein erheblicher Teil der deutschen Monopolbourgeoisie dazu nicht bereit ist, solange die eigene Vorherrschaft in einem deutsch-französisch-britischen Rüstungsbündnis nicht gesichert ist. Notfalls, das zeigte sich im Krieg gegen Libyen, zieht man den Alleingang vor. Dem Albtraum der Koalitionen, der die deutsche Monopolbourgeoisie aufgrund der Geschichte zweier deutscher Kriegsniederlagen plagt, dem haucht sie selbst immer wieder neues Leben ein. So bleibt EADS deutsch-französisch, allerdings mit deutlich anderen Strukturen. Daimler drängte darauf aus, habe ich schon gesagt, das lassen wir jetzt alles mal weg. Also es ist jetzt so, dass nur mehr Deutschland und Frankreich jeweils 12% der Aktien halten und Deutschland direkt auch als Staat eingestiegen ist. Ja, stehen sich die beiden sozusagen als Staaten gegenüber. Spanien hat noch 4%. Der Rest hat EADS zum Teil selber aufgekauft, der Aktien. Und dann soll es noch einen Bereich geben, der Streubesitz wird, wobei dann wieder interessant wird, wer sich in den Streubesitz einkauft. Das muss man aber dann jetzt in Zukunft überhaupt erst gucken, weil es geht ja weiter. Ja, das bleibt dann nicht so. Man muss schauen, was mit dem EADS weiter passiert. Und Frankreich hat kein Vetorecht mehr. Also die Sonderrechte sollen aufgehoben worden sein. Doch die französische Regierung konnte offensichtlich Zugeständnisse erringen. Wie Financial Times Deutschland berichtet, wurde vereinbart, dass EADS ihr Stimmrecht von 46% an Dassault, also dieser französischen Rüstungsfirma, mit der französischen Regierung abstimmen wird. Das heißt, dass die absprechen, wie sie bei Entscheidungen abstimmen. Außerdem sicherte sie sich ein Vorkaufsrecht auf den EADS-Anteil an Dassault. Also die französische Regierung. Sollte EADS Dassault verkaufen wollen, hat Frankreich ein Vorkaufsrecht. Die Pariser Regierung, so Financial Times Deutschland, kann sich mit dem Hersteller des französischen Kampfflugzeugs Rafale nunmehr neue Machtstrukturen ausdenken. Auch ein Neustart. Ein Neustart, der nichts anderes bedeutet, als sich auf andere Optionen als das deutsch-französische Rüstungsbündnis vorzubereiten. Tom Enders auf jeden Fall erklärte, er habe aus der gescheiterten Fusion gelernt, Zitat, dass es keine gemeinsame europäische Verteidigung gebe. Kurz davor hatte der deutsche Kriegsminister de Maizière auf der Sicherheitskonferenz der Idee einer gemeinsamen europäischen Armee eine Absage erteilt. Europa brauche, Zitat, eine Strategie des entschlossenen Pragmatismus, ja, Pragmatismus sind sehr entschlossen, da brauchen wir jetzt nicht zusätzlich die Vision einer gemeinsamen europäischen Armee. Und nun komme ich zum Schluss zurück auf Jean-Claude Juncker, der in einem Interview mit dem Spiegel im März dieses Jahres warnte. Wer glaubt, dass sich die ewige Frage von Krieg und Frieden in Europa nie mehr stellt, könnte sich gewaltig irren. Die Dämonen sind nicht weg, sie schlafen nur. Also ist er konservativer. Mich frappiert die Erkenntnis, wie sehr sich die europäischen Verhältnisse im Jahr 2013 denen vor 100 Jahren ähneln. Da war 1913 ein Jahr vom Ersten Weltkrieg. Und auf die darauf folgende Frage, ob er denn im Ernst glaube, dass in Europa bewaffnete Konflikte bevorstehen, antwortete er, nein. Aber ich sehe auffällige Parallelen, was die Sorglosigkeit betrifft. Viele haben im Jahr 1913 gedacht, es werde in Europa nie mehr Krieg geben. Die großen Mächte des Kontinents waren wirtschaftlich derartig verflochten, dass die Auffassung weit verbreitet war, sie könnten sich militärische Auseinandersetzungen überhaupt nicht mehr leisten. Vor allem in West- und Nordeuropa herrschte eine satte Selbstzufriedenheit, die davon ausging, der Friede sei ewig gesichert. Zitat Ende. Das ist schon die Überleitung dann für das Referat heute Nachmittag. So, und das wär's jetzt.